ARD.
Wenn man kein Ticket für sein Lieblingsevent bekommt, ist das bitter.
Ich bin ein bisschen sauer, ein bisschen enttäuscht auch einfach.
Wenn man aber explizit abgelehnt wird, ist das anders unangenehm.
Und ich darf einfach nicht auf das Turnier gehen. Also die haben mich einfach, we wanted to let you know that we have received your application in good order, but unfortunately your application has been declined due to limited availability.
Das Event, auf das ich möchte, aber nicht darf, ist eins der größten Counter-Strike-Turniere der Welt. Die IEM Cologne. IEM steht für Intel Extreme Masters. Jedes Jahr im August kommen zehntausende Fans in einer Arena in Köln zusammen und feiern CS, also Counter-Strike, auf höchstem Niveau. Die besten Teams treten gegeneinander an. Counter-Strike ist alt. Zur Jahrtausendwende, also Mitte 1999, kam das Ego-Shooter-Videogame aller Zeiten raus. Mit mehr als 1,8 Millionen Spielern an einem Tag hat CS gerade wieder einen neuen Rekord gebrochen. Finalspiele bei Turnieren sind wie Gladiatorenkämpfe. Die Spieler können in die Geschichtsbücher eingehen. Ob als größter Spieler oder als von den CS-Göttern verlachter Versager, liegt manchmal nur ein Pixel voneinander entfernt. Bis zu 2,7 Millionen Menschen sehen die Streams.
Hunter and Nico, how poetic! And it's simple and fit. Climbs it to perfection. And simple sitting down! No! Desertion! An absolute disaster!
That was it!
Zum Geld. Das französische Team Vitality gewann bis Mai 2025 Preisgelder von über 1,8 Millionen US-Dollar. Und das Jahr ist noch nicht mal halb rum. Zusätzlich fließt Geld über Sponsorings, Wetteinsätze und Ingame-Käufe. Professionelle Werbekunden, wortgewandte Moderatoren und zahlungskräftige Zuschauer, das alles zahlt auf den Sport ein. Aber trotz seiner Beliebtheit hat Counter-Strike ein Problem. Es wird getrickst, geschummelt, gelogen. Seit Jahren. Seit 2022 recherchiere ich obsessiv zu Cheating in Counter-Strike. Weil ich wissen will, wer davon profitiert. Weil ich wissen will, ob die großen Turniere, die Millionen Zuschauer sehen, sicher sind. In dieser Geschichte geht es also ums Gewinnen und Verlieren. Und um Menschen, die das Verlieren so sehr hassen, dass sie alles tun, um es zu vermeiden. Im Poker heißt das Betrügen. Bei CS sind es Cheats. Ich will wissen, wer mir mein Lieblingsspiel versaut. Ich bin Yannick Hannebohn und das ist Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? Folge 1, wie man sich unbeliebt macht. Ich treffe Menschen, die Cheats einsetzen. Solche, die sie programmieren, verkaufen und damit viel Geld verdienen. Und ich treffe Leute, die versuchen, das Spiel sauber zu halten. Und Spieler, klar. Ich gendere in diesem Podcast nicht, weil die große Mehrheit der Spieler männlich ist. Die meisten meiner Gesprächspartner in diesem Podcast auch.
Wir haben halt einfach verloren gegen Cheater, wussten es im Endeffekt auch, konnten nichts tun.
Fuck. Apologies for the swear words. Let's keep it clean. It's family show.
Das Turnier in Köln ist für mich als Fan ein absolutes Muss. Als Journalist auch. Aber aus Kapazitätsgründen, schreibt man mir, darf ich nicht mit dabei sein. Kein Zugang, kein Bericht. Ich habe den Turnierveranstaltern eine Anfrage für eine Presseakkreditierung gestellt. Ganz normal. 2022 habe ich mir die Spiele angesehen und ein, zwei nicht ganz uninteressante Interviews geführt. Gejuckt hat das niemanden. Aber seit ich eine Anfrage zu den Anti-Cheat-Maßnahmen auf dem Turnier gestellt habe, ist auf einmal alles anders. Die Leute hassen es, ich hasse es. Cheating nervt einfach total. Plötzlich weiß niemand mehr so richtig, ob er gerade wirklich schlechter ist als jemand anders oder ob die andere Person einen Cheat benutzt. Ich spiele CS, seit ich 14 bin. Das ist mehr als mein halbes Leben.
Guten.
Hi.
Meine Recherche beginnt mit Osh.
Ich weiß noch genau, wie du ankamst mit Counter-Strike. Du hast, wir haben nämlich damals immer Rayman M gespielt. Und ja. Irgendwann hast du dann gemeint, so ja, ist sehr schön und gut hier alles, aber ich zeig dir mal ein Spiel, wo man nicht den Schüssen ausweichen kann.
Echt? Hab ich das nur gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Weiß es auf jeden Fall noch. Ja. Du hast dann so gemeint, so ja, die Schüsse sind dann dann direkt da, wenn du klickst. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil für mich war das so, klar kann man irgendwie Schüssen ausweichen in irgendwelchen Computerspielen und so.
Osh und ich kannten uns schon, bevor wir Counter-Strike kannten. Und wir kennen uns wohl immer noch, weil er mir irgendwann Counter-Strike gezeigt hat.
Ich weiß auch, dass wir dann in deinem Kinderzimmer auch gezockt haben.
Ja.
Ich glaube, auch zu zweit am Rechner haben wir uns dann abgewechselt. Ja. Ich glaube, ich habe das echt über einen Kieran bekommen und damals über einen anderen Kumpel von ihm.
Das klingt vielleicht kitschig, aber ich glaube, das Spiel hat unsere beider Leben sehr beeinflusst.
Und ich meine, darum geht's ja eigentlich. Ja. Also die Leute spielen das ja, also hauptsächlich bei mir war es früher so, ich habe hauptsächlich ja deswegen mit CS oder mit Computerspielen angefangen, weil ich eine Plattform gesucht habe, auf der ich außerhalb meiner körperlichen Möglichkeiten halt gut sein kann.
Osh war nie gut in Sport.
Es war zumindest nicht angenehm.
Nicht in Badminton.
Das hat ja im Sportunterricht, sagen wir mal, schon angefangen.
Nicht im Schwimmunterricht.
Das sind halt einfach quasi so Hänseleien. Ich meine, Kinder können da relativ grausam sein, sag ich mal. Ne?
Oder beim Fußball.
Die wissen das ja gar nicht, was das in der anderen Person in dem Moment auslöst. Und die Person kann es vielleicht auch selbst gar nicht benennen und weiß halt nur, es geht ihr nicht gut damit.
In Mathe kann man seinen Freunden die richtige Antwort zuflüstern, in Deutsch Referate zusammenhalten. Beim Sport aber ist jeder auf sich allein gestellt. Zum Glück hatten wir Counter-Strike.
Und habe ich halt da eine Plattform gehabt, in der ich sagen kann, okay, hier kann ich unabhängig davon von meinen körperlichen Eigenschaften halt ein gewisses Niveau erreichen, mit dem ich mich mit anderen messen kann. Ne, wo ich mithalten kann, wo man auch Spaß hat, wo man zusammen lernen kann, wo man nicht verurteilt wird für irgendwas.
Counter-Strike spielt man 5 gegen 5. 12 Runden lang ist man entweder Terrorist oder Counterterrorist. Dann wird gewechselt.
Gehen wir einfach raus, oder?
Das Haus durch?
Während die Terroristen versuchen, einer der beiden Bombenplätze jeder Spielkarte anzugreifen, versuchen die Counterterroristen, kurz CTs, das zu verhindern. Punkte gibt's, wenn man die Bombe platziert oder entschärft oder indem man das gegnerische Team auslöscht. Dazu nutzt man alle möglichen Waffen, die man sich am Anfang jeder Runde gegen Ingame-Geld kaufen kann. Pistolen, Gewehre, Granaten, Entschärfungskits für die tickende Bombe. Mehr Geld gibt es für jeden Abschuss und für gewonnene Runden. Wer stirbt und verliert, bekommt weniger. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Finanzen im Griff hat, gemeinsam investiert und spart.
Kaufen, oder?
Ja.
Gewöhnlich spielt man bei Counter-Strike 3 Maps, also Best of 3. Jede Map ist unterschiedlich. Ein bisschen so wie jede Strecke bei Mario Kart. Es gibt zum Beispiel die Wüstenstadt Dust2, in der alles sandig gelb aussieht. Oder den verlassenen amerikanischen Atomreaktor Nuke mit engen Schächten und einer Seltenheit in Counter-Strike, Türen. Osh und ich spielen die Map Inferno. Eine alte und sehr bekannte Karte, die einen südeuropäischen Vibe hat. Könnte Italien sein. Die Taktik heute ist klar.
Einfach W gedrückt halten, schießen.
Sich mit anderen messen. Gemeinsam trainieren und besser werden. Klare Regeln. Das gab uns das Spiel, häufig nächtelang. Und wir waren nicht die Einzigen. Als PC-Hardware anfing, billiger zu werden und Familienväter vor Discountern Schlange standen, um den Deutschland-PC zu kaufen und in die Wohnung zu stellen, begann meine Generation, die Gen Y, sich zum Zocken zu verabreden. Online, selbst wenn dafür Telefonleitungen blockiert wurden, offline trotz des Gewichts schwerer Röhrenmonitore. Plötzlich gab es diesen Raum. Fernab von Pflichten wie Hecke schneiden und Hausaufgaben. Und das gilt bis heute. Zocken macht Spaß. Und ein paar Menschen fangen damals an, mit dem Zocken Geld zu verdienen. Aus den LAN-Partys entstehen kommentierte Live-Events. Und immer mehr Unternehmen checken, dass die jungen Leute bereit sind, Geld für bessere Hardware auszugeben, um entscheidende Vorteile im Spiel zu bekommen. Und wo Menschen sich in ihren Fähigkeiten messen, gibt es andere, die dabei zusehen und mitfiebern. Das war schon immer so. Wettbewerbe werden online gestreamt. Erst auf Justin TV, später ist das Twitch. Plötzlich ist so viel Geld im System, dass die Besten vom Spielen leben können. Freunde wie Osh und ich sind begeistert von den neuen Möglichkeiten. Wir benehmen uns wie Profis, lernen Taktiken und spieleigene Vokabeln.
Ich spiel's mal so lang.
Ja. Entweder bleiben wir auf dem Spot oder wir gehen A lang und A kurz. Ich würde sagen, ich nehme mich mal hier in Pit.
Ja, lang auch, lang kommt.
Ja, will der nicht? Ja.
Terrorists win. Bomb has been planted. 2008 gewinne ich mit meinem Team mit dem schlecht gealterten Namen Assis suchen Bombe den zweiten Platz auf einer mittelgroßen LAN-Party. Mehrzweckhalle, Pizzakartons, Schlafsäcke auf dem Hallenboden. Ich habe die Demos von damals, also die Aufzeichnungen von den Spielen, noch heute auf meinem PC. Das Foto von der Preisverleihung zeigt drei etwas zu stolze 18-Jährige mit Urkunde und einer Silbermedaille aus dem Copyshop. Eigentlich spielt man CS zu fünft, aber zwei von uns haben die Verleihung verschlafen. Das war der Höhepunkt meiner Counter-Strike-Karriere, aber das Spiel lässt mich nicht los. Was andere Leute für Fußball, Tennis oder Triathlon fühlen, meine Liebe ist schon damals Counter-Strike. Und wie bei jedem exzessiven Hobby braucht diese Liebe eine Lüge. Ein paar andere Entscheidungen im Leben und es hätte vielleicht zur Profikarriere gereicht. Aber im Ernst, von einer Profikarriere war ich so meilenweit entfernt wie von einem Sieg heute.
Einer noch lang, sonst ist er frei. Lang ab, Alter! Wo wir es vorhin davon hatten. Der Joker ist, glaube ich, nicht so clean.
Diese Sätze kenne ich. Die kennt jeder. Der ist nicht so clean. Da stimmt doch was nicht. Das haben wir immer und immer wieder gesagt. Bestimmt nicht immer zu Recht, aber dennoch viel zu häufig. Cheater betrügen. Sie joinen den Server, auf dem du mit deinen Freunden ein paar Runden nach der Schule oder Arbeit spielen willst und bomben alles um. Es ist so, als würdet ihr euch am Wochenende zum Tennismatch verabreden und es kommt statt einem Harald aus dem Nachbardorf ein gedopter Weltranglistenspieler und holzt euch jeden Ball um die Ohren. Nur ein Cheater kann 9 anderen Spielern die Zeit vermiesen, eine Sauerei, die einfach nur nervt. Aber selbst wenn alle sauber sind und man fair und square gegen bessere verliert, macht allein die Existenz von Cheating machtlos. Cheating ist aber nicht nur für Gamer die Hölle. Es kann ganze Spiele unspielbar machen. Es gibt Communities, die einem Spiel den Rücken gekehrt haben, weil das Cheater-Problem Überhand genommen hat. Nutzer hören wegen Cheating auf, Counter-Strike zu spielen.
Du hast viele Cheater gehabt in letzter Zeit?
Ja.
Hast du aufgehört deswegen?
Ja, tatsächlich. Vor 3 Monaten oder so habe ich es einfach ganz sein lassen.
Ich werde das auf jeden Fall niemals verstehen, wenn man halt cheatet. Und das ruiniert einfach so das Spiel, nimmt einfach so einem den Spielspaß. Und ich finde es wirklich schrecklich.
Scheiße, richtig scheiße.
Die versauen für alle das Spiel.
Es war ja rauskomisch, da war ja alles überfüllt mit Cheater. War extrem.
Ja.
Yeah. Aber mir dann irgendwann aufgehört, weil man auch keinen Bock mehr drauf hat.
Macht halt einfach keinen Spaß, gegen einen Cheater zu spielen.
Dabei hat CS gewissermaßen Glück. Das Spielszenario, Terroristen gegen Antiterroristen, die Einfachheit der Regeln und die visuelle Zugänglichkeit des Spiels haben immer schon neue Leute zu CS gebracht. Aber nicht alle bleiben halt um jeden Preis. Cheater machen nicht nur den Spielspaß kaputt, sondern sie zerstören so langsam auch das Spiel, das meine Kindheit begleitet hat. Wäre Counter-Strike nicht für Menschen wie mich mit Erinnerungen aufgeladen, wären es jetzt schon viel weniger Spieler. Wir verlieren gerade eine ganze Generation an jungen Spielern, sagte neulich ein sehr bekannter Counter-Strike-Analyst. Mir macht das Sorgen. Man kann ein Spiel als das begreifen, was es ist. Nur ein Spiel. Man kann darin aber auch etwas anderes sehen. Einen gesellschaftlich relevanten Ort. Auch die großen CS-Streamer haben das längst erkannt.
Hello guys,
It's your boy Rubble from Sweden, and it is official, I quit. Not YouTube, but
greetings, I, the War Owl greets you. I'm done playing matchmaking, I'm done playing Premiere until they fix the cheater problem. We just had what I think is one of the dumbest cheating problems in the history of
the world. Already know he's cheating. Bro, I won't ask for much money. Give me 2,000 euros a month.
Won't you say it's the worst game you've ever played in terms of like cheating in like all the PC games?
CS. 100%, 100%.
Cheating betrifft nicht nur die breite Masse, Cheats schwappen immer wieder ins Profibecken. Ein Ereignis aus 2018 steht dafür wie kein anderes in der Geschichte von Counter-Strike. Jeder aus der Community kennt den Moment. Das Extreme Slant Tournament in Shanghai, China. Eines der wichtigsten außereuropäischen Turniere. $100,000 Preisgeld.
Optic India, though, I'm not sure exactly what the issue is for them, but yeah, that last round, I actually felt like they were going to win it once they got it into the 2v2.
Es ist der zweite Turniertag und die Zuschauer im Stream sehen gerade eine Spielunterbrechung. Es steht 10-9 auf der zweiten Map, die Cache, einem nuklearen Reaktor, zwischen Revolution aus Vietnam und dem Team Optic aus Indien. Spielunterbrechungen sind in Counter-Strike nicht unüblich. Ein defekter Monitor, Verbindungsprobleme, Dinge passieren. Und auch die Kommentatoren sind anfangs noch guter Laune. Das Problem kann nicht lange dauern.
This is, seems like a bit of a mess. I think they must have been having an issue with one of the computers or TeamSpeak or something like that that just fixed itself and then now.
Now it hasn't fixed itself.
Yeah, it's come back. Who knows?
Aber was wirklich passiert, sehen wir in diesem Moment nicht.
Unfortunately, nothing we can do about it and nothing the players can do about it. Just seems like something must have happened on the admin's end and
fallen asleep.
Yeah, maybe you just fell asleep.
Schlafende Admins? Ganz im Gegenteil.
Every player in CS:GO knows, but they don't know it's me.
Das ist Solo. Solo hat Probleme, Englisch zu sprechen. Wir sprechen über Discord und ich muss lange auf seine Antworten warten. Ich vermute, er schreibt sich die Antworten vor, schickt sie durch ein Übersetzungsprogramm und liest sie dann ab. Ich habe ihn übersetzen und neu sprechen lassen. So klingt er jetzt.
Jeder in CS kennt die Szene. Aber niemand weiß, dass ich es bin. Ich habe so ziemlich alles gemacht auf dem Turnier.
Solo ist der Admin auf dem Turnier in Shanghai. Er hat die vielleicht berühmteste Szene, den berühmtesten Bust in der Geschichte des E-Sports zu verantworten. Schon am Tag zuvor war dem Anti-Cheat-Programm, das die Daten auf den Turnierrechnern überprüft, etwas aufgefallen. Eine ungewöhnliche Datei mit dem Namen Word.exe lief auf einem der Spieler-PCs. Bedenklich. Solo bekommt die Aufgabe herauszufinden, was es mit der Datei auf sich hat. Dafür schaut er sich die Aufzeichnungen des Spielers an. Das geht relativ einfach.
Ich habe mit meinem Chef gesprochen und der hat gesagt, schnapp ihn dir während des nächsten Matches.
Es gibt verschiedene Optionen zu cheaten. Die drei bekanntesten sind wahrscheinlich diese. Erstens der All-Time-Favorite, der Aimbot. Ein Aimbot wird so programmiert, dass er das Fadenkreuz des Spielers automatisch auf den Kopf oder Körper des Gegners ausrichtet, sobald dieser in das Sichtfeld des Spielers tritt. Das passiert innerhalb von Millisekunden. Der Aimbot berechnet dabei die perfekte Zielposition basierend auf den Koordinaten des Gegners. Jeder Schuss ein Treffer, in den Kopf, in die Brust oder den linken Zeh, alles einstellbar. Zweitens der Triggerbot. Der schießt automatisch, sobald eine Person aus dem gegnerischen Team ins Visier kommt. Also ohne, dass der Spieler klicken muss. So erschießt der Trigger einen Gegner manchmal, noch bevor man ihn selber als Spieler überhaupt wahrnimmt. Und drittens der Wallhack. Der steht mittlerweile fast synonym für den ESP. Das steht für Extra Sensory Perception. Diese visuellen Cheats manipulieren die Software auf dem Computer, um bestimmte zusätzliche Elemente anzuzeigen. In den meisten Fällen so, dass man durch Objekte, also Wände oder Türen, einfach durchgucken kann oder die anderen Spieler einem auch dann angezeigt werden, wenn sie hinter etwas stehen und man sie eigentlich nicht sehen würde. Das verschafft einem natürlich einen enormen Vorteil. Bei Offline-Turnieren ist es schwierig, visuell erkennbare Cheats zu benutzen. Deshalb gibt es die Theorie, dass sich manche Spieler Informationen über die Kopfhörer geben lassen. Zieht man links vom Gegner, dann erscheint der Sound auf deinem rechten Ohr. Zieht man rechts vom Gegner, dann erscheint der Sound links. Weil wir hier einen Podcast machen, könnt ihr euch das auch anhören. Solo, der Admin, erkennt auf dem Video, dass der verdächtige Spieler am Turniertag zuvor einen Aimbot benutzt haben muss. Deswegen steht er am nächsten Tag bereit für einen Auftritt, den niemand in der Geschichte von Counter-Strike wieder vergessen wird. Zunächst vergewissert er sich, dass er den Spieler auf frischer Tat ertappen kann.
Sie haben die Map Inferno gespielt. Und der Spieler war so gut. Da wusste ich, dass es Zeit war.
Und dann, während der zweiten Map,
ich habe dem Schiedsrichter gesagt, stopp das Spiel.
Betritt er die Bühne.
Ganz ehrlich, ich habe nichts gespürt.
Nichts davon wird im Stream übertragen. Erst im Nachhinein tauchen Videoaufnahmen des Zwischenfalls auf.
Ich habe dem Spieler Forsaken gesagt, dass er seine Hände weg vom Tisch halten soll.
Die Szene mit Forsaken ist in der CS-Szene weltbekannt. Teil unzähliger YouTube-Highlights. Ich selbst habe sie bestimmt schon 50 Mal gesehen. Als ich sie zum ersten Mal sehe, fühle ich Schadenfreude. Solo greift über den sitzenden Spieler auf der Suche nach der Datei word.exe. Als er sie findet, schlägt der Spieler dem Admin die Hände von Maus und Tastatur. Er markiert die gefundenen Dateien, löscht sie vom PC und leert den Papierkorb. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden.
Ich hatte sowas nie zuvor gesehen, deswegen wusste ich nicht, was zu tun war.
Forsaken sitzt außen. In dem Video sieht man, wie die Mitspieler links von ihm die Szene beobachten. Fassungslos schauen sie dabei zu, wie Forsaken versucht, die Spuren zu beseitigen.
Alle waren geschockt. Einer seiner Mitspieler hat geweint.
Die Festplatte des Spielers wird in Sicherheit gebracht, aber der Cheat ist gelöscht. Die Tat nicht mehr nachvollziehbar. Solo erzählt, dass der Cheater Forsaken damals lange regungslos vor seinem PC sitzt und ins Leere starrt. 10 Minuten. Dann steht er auf und geht von der Bühne.
Alright guys, look, we've been having some fun here, just having a chat, doing the Liam Jordan podcast, but unfortunately it does look like these issues are going to take a little bit more, longer to fix than anticipated. So we're going to throw to a break, don't go anywhere, the game will be back.
Vor Ort schaffen es Solo und seine Kollegen mit einem Tool, den Cheat wiederherzustellen. Forsaken hatte es geschafft, die Datei übers Internet auf seine Festplatte zu laden, wie er später zugab. Der Zuschauer erfährt davon nichts. Der Stream wechselt in eine lange Pause. Das Spiel wird dort nie wieder besprochen, als wäre nichts passiert.
What happened to the disc, actually?
Ich habe sie mit zu mir genommen. Ich habe sie immer noch.
You have it?
Ja, ich habe sie immer noch.
Für mich, für alle, die CS lieben, hat sich diese Szene eingebrannt. Ein Cheater, der auf frischer Tat ertappt wird und das alles auch noch auf einem Turnier, bei dem es um 100.000 Euro geht. Einer von denen, die das Spiel kaputt machen.
Would you say that this could happen again in a tournament?
It's hard to say. I don't know.
In gewisser Weise wäre ich gerne wie Solo. Ich bin besessen von der Idee, herauszufinden, ob noch jemand auf einem Counter-Strike-Turnier Cheats an hatte, wie man sagt. Ich wäre sehr, sehr gerne dieser Journalist, der einen Betrugsfall aufdeckt. Während des Spiels auf jemanden zu zeigen und zu sagen, festnehmen. Für mein Game und für alle, die mein Game so feiern wie ich. Aber natürlich passiert sowas nicht einfach so. Wo fängt man am besten an zu recherchieren? Wenn ich zu Doping beim Fußball recherchieren würde, würde ich die UEFA kontaktieren, bei der Tour de France die Veranstalter Amaury Sport Organization und bei Counter-Strike die Veranstalter der IEM Cologne, dem Turnier in Deutschland. Wer ein Turnier veranstaltet, ist ja auch dafür verantwortlich, dass es sauber läuft. Ich hatte mir ausgemalt, dass ich den Turnierchef interviewe, mir zeigen lasse, welche Sicherheitsvorkehrungen die Turniere an den Tag legen,
damit auf einem so großen Turnier nicht gecheatet wird. Das hätte ich gerne berichtet. Aber ich darf nicht. Also muss ich einen Umweg gehen. Ohne Turnierbetreiber. Mein bester Guess war, lange dort zu recherchieren, wo die Cheats herkommen. In Online-Foren für Cheatcoder. Ein sehr großes deutschsprachiges Forum ist seit langem Magnet für Coder. Ich bin dort auch angemeldet, als stiller Leser. Die Angebote im Forum sehen für mich auf den ersten Blick fast alle gleich aus. Cheats sind wie ein Rundum-Service-Paket, die All-Inclusive-Lösung für die optimierte Counter-Strike-Erfahrung. Man entscheidet sich nicht für eine einzige spezifische Lösung. Cheats haben immer alle Funktionen. Aimbot, Wallhack, ESP. Welcher Cheat jetzt der beste ist? Keine Ahnung. Was ich aber auch gemerkt habe, ich bin bei weitem nicht der Einzige, der gerne mal einen Cheater dingfest machen würde. Eine ganze Armada selbsternannter Cheaterjäger veröffentlicht bis heute regelmäßig Fishy-Szenen von Profispielern, um diese dann Millisekunde für Millisekunde auseinanderzunehmen. Die Prämisse dabei ist diese. Alle wissen doch, dass bestimmte Pros cheaten. Die Veranstalter wollen nur nicht, dass die Skandale den Ruf des Spiels beschädigen. Die Videos üben auf mich eine irrsinnige Faszination aus. In sehr vielen Nächten habe ich mir immer wieder Szenen angesehen. In den Kommentarspalten zu den Videos wird leidenschaftlich diskutiert. Da werden Timecodes verglichen, Thesen aufgestellt und wieder verworfen. Manches ist wie Kaffeesatzlesen. Abwegig also. Andere Szenen kommen mir so fremdartig vor, dass es mir schwerfällt, keinen Cheat zu sehen. Aber Cheats mit bloßem Auge erkennen? Geht das überhaupt?
Jetzt kommen so die ganzen Sachen, die ich im Internet immer sehe.
Ich stehe in einem Tagungsraum eines schicken Sporthotels in Ampfelwang, Österreich. Mir gegenüber ein Typ mit schwarzer Trainingsjacke, kurzer Fußballerfrisur und Brille mit dünnem Metallgestell. Alex trainiert hier die ganze Woche angehende Valorant-Profis der eSports Player Foundation. Das ist eine Art Sportförderung für junge Gamer. Nebenan sitzen die Talente, trainieren ihren Skill. Deswegen hat Alex gerade Zeit, mir ein paar Counter-Strike-Szenen zu zeigen. Szenen, die höchst verdächtig sind. Mein Laptop hängt an einem großen Fernseher.
In super Slow-Mo. Okay, spiel mal ab.
Ja, mach mal.
Auf dem Screen läuft eine Wiederholung eines CS-Matches der deutschen Liga. Alex hat selbst früher in dieser Liga gespielt. Aber vor allem hat er für sich und für andere immer wieder nachgesehen, ob es in den Spielen Ungereimtheiten gibt. Auffälligkeiten. Alex ist ein Cheat-Detektiv geworden.
Es ist auch ein bisschen wie im Fußball. Ist jemand gerade neu dabei? Kennt den jemand? Wer ist das? Warum ist der auf einmal gut? Warum ist der mit 16 auf einmal in der höchsten Liga und keiner hat ihn jemals vorher irgendwo spielen sehen? So, dann gehen dann so ein bisschen die Alarmglocken an.
Alex versucht, Cheater auffliegen zu lassen, indem er Demos analysiert. Das ist ein bisschen wie diese Finde-die-5-Fehler-Bilder. Wenn Alex einen Cheat-Verdacht hat, guckt er sich die Demo, also die Aufzeichnung von dem Spiel, an. Frame für Frame klickt er sich durch, registriert jede Bewegung, jeden Blick, jede Aktion, bis aufs kleinste Detail.
Am besten lässt das mal in Slow-Mo jetzt laufen.
Auf dem Bildschirm erscheint jetzt die Ego-Perspektive eines Spielers, der im Verdacht ist, zu cheaten. Der Spieler läuft ein paar Schritte, sieht eine Waffe, bremst ab.
Und er benutzt natürlich jetzt die Waffe als Vorwand, nicht weiterzugehen und gegen den zu sterben. Weil wenn er jetzt hier nach rechts weitergeht, dann würde der Spieler oben auf der Box ihn einfach töten.
Tatsächlich sieht man im Replay alle Spieler. Wir sehen also einen Gegner auf der Box sitzen. Weiß das der Verdächtige ebenfalls? Wir wechseln zu einer anderen Szene des Spielers. Der Spieler ist jetzt im Duell mit drei Gegnern. Er wechselt dabei hektisch von einem Ziel zum nächsten. Für Alex stimmt da was nicht. Wir schauen es uns langsamer an.
Sehr wahrscheinlich hat er schon jetzt auch in der Bewegung gemerkt, oh shit, ich habe gerade noch den Trigger-Key gedrückt. Ich wollte gar nicht so schnell nach rechts und ist dann jetzt auch nicht punktgenau auf dem Kopf. Man weiß ja auch nie, wann er den wieder losgelassen hat. Und jetzt hat er halt das nächste Duell direkt ganz rechts, obwohl er hier gerade den Fight hatte.
Alex war sich damals sicher und er hatte recht.
Das hat er auch später zugegeben, dass er gecheatet hat in dem Match oder auch in anderen Matches.
Cheats lassen sich live in der Hektik des Spiels mit bloßem Auge nicht erkennen. Wie ein gut gemachter Zaubertrick eben. Aber wenn das Fadenkreuz sich in Bild 1 noch sehr eindeutig neben dem Gegner befindet und dann in Bild 2, also nur wenige Millisekunden später, direkt auf dem Gegner ist, dann ist das schneller, als es die menschliche Sensorik, die menschliche Mechanik erlauben würde. Das ist aber nicht alles. Alex sucht auch nach Mustern in der Bewegung, die man nur dann sieht, wenn eine Zielhilfe im Spiel ist. Ein weiterer Standard-Cheat ist, wie gesagt, ein Wallhack. Mit dem kann man seine Gegner durch Wände sehen. Das führt dann aber dazu, dass manche Cheater bestimmte Ecken gar nicht mehr abchecken, sondern schnurstracks die Gegner anvisieren. Oder halt so tun, als wüssten sie nicht, wo der Gegner ist. Auch das kommt vor.
Und das ist halt ein Fehler, den machen viele Cheater, weil sie durch ihren Wallhack halt so viel Information haben, dass sie vergessen, welche Informationen sie nicht haben. So.
Es gibt diese kleinen Dinge, Hinweise, die man mit Erfahrung sehen kann, erklärt mir Alex.
Und ich habe halt so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickelt, woran man erkennt, ob jemand gecheatet hat oder nicht.
Alex' Arbeit ist kleinteilig, mühsam und für alle Nicht-Hardcore-Fans vollkommen irre. Warum sollte man seine Freizeit damit verbringen, Aufzeichnungen eines Videospiels auf Merkwürdigkeiten zu sichten, Bild für Bild über Stunden hinweg sich Timecodes und Bemerkungen zu notieren? Noch dazu, wenn das Ergebnis nicht immer aussagekräftig ist. Diese Timetables, wie man sie nennt, können in manchen Fällen einen Verdacht erhärten. Einen Cheater überführen kann man damit nicht. Aber es ist alles, was Alex tun kann, um zumindest ein bisschen Kontrolle zurückzugewinnen.
Also habe ich es jetzt richtig verstanden, dass das alles, was wir jetzt besprochen haben, fishy Situationen irgendwie zu analysieren und so weiter, das hast du gemacht, aber es reicht niemals für einen Bann.
Offen nicht, nein.
Und trotzdem haben sich viele Menschen die Mühe gemacht und ihr Misstrauen zu YouTube-Anklagen zusammengeschnitten. Gerade junge Spieler, die sich scheinbar aus dem Nichts auf die große Bühne gespielt haben, sind davon betroffen.
Jetzt muss natürlich auch mal die Pistol Round sitzen gegen ein solches Team. Und Epsilon, ja, die haben auf der T-Seite gezeigt, wie stark sie da sein können.
Bevor Alex Cheaterjäger wurde, war er selbst Profi. Hier ein Mitschnitt aus einem der wichtigsten Spiele seiner Karriere.
Also, es wird keine leichte Partie.
Da haben wir viel Geld ausgegeben für Reise. Da hatte ich noch keine Organisation, die sowas übernimmt.
Man sieht schon, wie wichtig dieses Match jetzt ist.
Aber da ging es um viel Geld.
Da muss jetzt alles klappen. Daumen drücken für Berserk.
Und Alex Elbe, die 4 CD-Bogen schon da, Vivo schon da. Fast rückwärts rein in ihn.
Dass etwas in diesem Spiel nicht ganz sauber läuft, bemerken auch die beiden Moderatoren an diesem Tag. In dieser Szene mit dem Spieler SF, Alex und zwei seiner Mitspieler sagen sie es sogar.
Alex diesmal sehr früh ans Taxi gekommen. Ja, und da kann Alex eher nochmal die Demo angucken vielleicht.
Bedeutet etwas verklausuliert, so viel wie, irgendwas ist hier wirklich sehr ungewöhnlich.
Das ist immer frustrierend. Man weiß ja auch bis heute nicht, wie oft hat man wirklich gegen Cheater verloren.
Die Matches wurden nie wiederholt, Entschädigungen nicht gezahlt.
So eine richtige Aufklärungsarbeit gab es nie. Oder was ist mit den Leuten, die gegen den verloren haben? Da ist ja auch finanzielle Schäden eigentlich, wenn man das so will. Auch für mich war das ja auch so.
Voll.
Da wird nichts aufgeklärt und da wird auch nicht groß drüber geredet. Und das sind dann immer Momente so, wenn man denkt, das waren jetzt nur zwei Szenen. Wie oft ist mir das wirklich in meinem ganzen Leben passiert? So. Das ist halt ein scheiß Gefühl, aber da kannst du nichts gegen machen. Außer halt wirklich selber mal nachschauen, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwie da was komisch ist.
Counter-Strike ist ein Milliardengeschäft. Ein Ökosystem, das historisch gewachsen heute die meisten Sportarten überflügelt. Gebaut auf einer wackeligen Konstruktion, ein unterhüllter Raum, in dem Unsicherheit wächst. Spieler wie Alex versuchen, diesen Raum zu stabilisieren. Doch am Ende bleiben Zweifel, Gerüchte und Geraune. Ich behaupte, weil sich noch niemand die Mühe gemacht hat, die Zweifel zu systematisieren, sie in eine Abfolge zu bringen, um Ungereimtheiten erkennen zu können. Seit einiger Zeit schon schreibe ich diese Gerüchte zusammen, um ein Muster zu erkennen. Ich habe mir Zeitachsen aufgeschrieben, wer was wo behauptet hat, wer etwas wissen könnte. Und alles dreht sich immer und immer wieder um einen legendären Codernamen.
Das ist aber nur die erste Seite, ich habe noch mehr.
Finding Supexon, das ist auch lustig.
Supex Zero ist ein Phantom. Jemand, der mit seinen Cheats das System in Aufruhr gebracht hat. Ein Name, der bei Menschen wie mir oder Alex leichte Gänsehaut erzeugt.
Ich sag mal so, das würde den Mainstream überhaupt nicht interessieren.
Ja.
Aber mich oder so Leute aus der Vergangenheit, das ist mega interessant, weil ja. Die Leute haben mich mein Leben lang begleitet, du hast immer diesen Nickname gehört. Das waren so deine Hauptgegner in allem, weil die waren halt, das waren halt die Gründe, warum du weggecheatet worden bist, weil es so Leute wie ihn gab, der für 1000 Euro im Monat Cheat verkauft hat, ne?
Ja.
Um Cheats wie die von Supex Zero ranken sich Mythen. Wer sie wann eingesetzt hat, was sie tatsächlich bringen, wer von ihnen wusste. Ihre bloße Existenz bringt Leute zum Grübeln über Aktionen, die einst einfach nur spektakulär erschienen.
So was the shot lucky? Yes, but not as unlikely as you might think.
Sie geben den Aktionen im Nachhinein Bedeutung.
Ich glaube, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich muss, egal was, egal wie dreist ich bin, ich muss dieses Spiel gewinnen in dem Moment.
Cheats zerstören das Game. Wie ein Tropfen Tinte im Wasserglas trüben sie die Sicht auf die sportlichen Erfolge. Dabei geht jeder Spieler beim Spielstart einen Vertrag ein, sich an die Regeln zu halten. Das bedeutet zu Ende gedacht, wer spielt, muss bereit sein zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Was aber, wenn er das einfach nicht kann? Wenn Verlieren keine Option ist?
Er war sowieso ein talentierter Spieler und jeder hat halt automatisch für ihn auch geschiert und war halt so, boah geil, endlich ein neues deutsches Supertalent am Start.
Das neue Supertalent ist SMN, Simon Beck. Jung, vielversprechend, gierig. In der nächsten Folge von Cheats. Cheats ist ein Podcast vom NDR und von Das Ding vom SWR. Produziert von Cola Berlin. Autor bin ich, Yannick Hannebohn. Redaktion Ulrike Thoma und Joschka Moravec. Cheats ist eine Produktion von 2025 in der ARD Audiothek. Vom Cheating bei Counter-Strike erzähle ich auch in meiner Steuerung F-Doku. Ihr findet den Film in der ARD Mediathek. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wir sind Lisa und Mathis vom News-Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo liebes 630-Team, ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein 0630 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.